Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Markus Wolf am Mikrofon herzlich willkommen zu den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten am Mittag. Dazu gehört die Reise von US-Finanzministerin Janet Yellen nach China, wo sie heute den ganz großen historischen Bogen spannte.
With the first ship from the newly independent United States docking at Guangzhou in 1784.
Das erste Schiff der neu gegründeten Vereinigten Staaten habe im Jahr 1784 im südchinesischen Guangzhou angelegt. Deshalb sei diese Stadt auch ein guter Startpunkt für Yellens aktuelle China-Reise. Aber die Stadt ist vor allem auch deshalb heute interessant, weil sie als Symbol für die chinesische Industriepolitik steht, für die starken Subventionen, mit denen China nationale Champions unterstützt. Ein Thema in dieser Sendung. Während die US-Finanzministerin in China weilt, ist ihr Kollege aus dem Außenministerium Anthony Blinken in Brüssel für Gespräche zu Handelsfragen. Hierzu auch gleich mehr. Und wie immer freitags haben wir heute in der Sendung wieder eine Reportage über ein besonderes Unternehmen. Heute geht es um eine Firma, die einen der wohl informellsten Wohnorte noch zur Quelle von Investments gemacht hat, den Trailerpark. Das Firmenporträt dazu hören Sie am Ende der Sendung. Und damit willkommen zu Wirtschaft am Mittag am 5. April 2024. Wir beginnen in Guangzhou, wo nicht nur ein Schiff der neu gegründeten Vereinigten Staaten vor 240 Jahren angelandet ist, sondern wo auch Janet Yellen zu ersten Gesprächen mit der chinesischen Regierung eingetroffen ist. Die Reise steht unter der Überschrift von Overcapacity, also Überkapazitäten, die die USA der chinesischen Seite vorwerfen. US-Finanzministerin Yellen sagte hierzu bei einer Veranstaltung der amerikanischen Handelskammer in Guangzhou Folgendes.
Direct and indirect government support is currently leading to production capacity that significantly exceeds China's domestic demand, as well as what the global market can bear.
Direkte und indirekte Staatshilfen führten also zu einer Überproduktion, sagt Yellen, die Chinas eigenen Binnenmarkt deutlich übersteigt und auch das übersteigt, was der Weltmarkt absorbieren kann. Ein Thema in Sektoren wie Stahl, Elektroautos bei Solarpanels und anderem. Was genau Yellen mit ihren chinesischen Partnern besprechen will, dazu Christoph Kober aus Peking.
Scharfe Kritik der US-Finanzministerin an Chinas Wirtschaftspolitik. Die staatliche Unterstützung führe zu Produktionskapazitäten, die überstiegen, was die chinesische Inlandsnachfrage und der Weltmarkt verkraften können, sagte Janet Yellen in der südchinesischen Stadt Guangzhou. China ist einfach zu groß, um sich ein schnelles Wachstum einfach herbei exportieren zu können. Wenn Wirtschaftspolitik nur darauf ausgerichtet ist, Angebot zu produzieren, ohne auch die Nachfrage zu fördern, wird es Überschüsse geben. Diese seien ein Risiko für die weltweite wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, so Yellen. Bei politisch Verantwortlichen in Europa und den USA wächst die Sorge davor, dass China versucht, durch einen massiv gesteigerten Export selbst produzierter Waren aus der aktuellen wirtschaftlichen Schwächephase zu kommen. Tatsächlich will die Staats- und Parteiführung das Wachstum durch sogenannte neue Produktionskräfte beleben, etwa durch die Fertigung von Hightech-Produkten wie Elektroautos oder Solarpanels. Vergangenen Monat hatte Premierminister Li Qiang weitere Milliardenunterstützung für Industrieunternehmen in Aussicht gestellt. Allerdings kann nach Expertenmeinung China allein den globalen Bedarf an Solarpanels bereits mehr als 2,5-mal decken. Vor Beginn ihrer Reise hatte US-Finanzministerin Yellen gesagt, Washington werde es nicht zulassen, dass ein Überangebot aus China etwa die US-Produzenten grüner Technologien vom Markt drängt. Die EU-Kommission ihrerseits hat eine Untersuchung gestartet, inwieweit China die Fertigung von Elektroautos subventioniert und ob das gegen internationale Wettbewerbsregeln verstößt. Während ihres mehrtägigen Aufenthalts in China plant Janet Yellen auch Premierminister Li zu treffen.
Ein Beitrag von Christoph Kober. Und mit diesem Einblick aus China geben wir jetzt nach Frankfurt an die Börse zu Samir Ibrahim. Eine subventionierte Produktion von Elektroautos beispielsweise, die scheint ja aktuell ohnehin nicht mehr allzu viel zu bringen, denn die Nachfrage zieht ja gar nicht mit. Oder ist das anders?
Nein, es ist generell schwierig, also speziell in Deutschland. Wir haben ja jetzt die Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt gesehen. Das war eher mau, was da an Zulassungszahlen geliefert wurde. Und bei E-Autos sieht es halt noch schlechter aus. Ich habe heute Morgen den inzwischen unabhängigen Analysten Jürgen Pieper, den Autoexperten, getroffen. Er kann jetzt leider nicht live in die Sendung kommen, weil er spaßigerweise gerade bei der Zulassungsstelle sitzt. Aber ich habe ihn gefragt, wie kann es sein, dass trotzdem in dieser Woche Autoaktien so sehr gefragt gewesen sind?
Ja, ich glaube fundamental, die Auftragslage ist ganz gut von außerhalb Deutschlands. Also da sieht man deutliche Zuwachsraten. Ein amerikanischer Markt läuft gut, ein chinesischer läuft ein bisschen besser. Und damit ist das Bild lange nicht so katastrophal schlecht, wie man das vielleicht vor ein paar Monaten geglaubt hat.
Der chinesische Markt läuft ein bisschen besser. Das musste gestern und vorgestern so ein bisschen dafür herhalten, dass so Hoffnung war, der chinesische Markt könnte sich erholen. Was man aber aus China bisher eigentlich eher hört, ist, so richtig rund läuft es da ja auch nicht. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das ist im Moment noch die Hoffnung, wenn man so will, dass China sich aus diesem Tal, aus diesem langen Tal jetzt herauslöst. Es gibt so viele Strukturdaten in China, die weisen eigentlich darauf hin, dass der Automarkt noch lange nicht gesättigt ist. Die Kaufkraft nimmt schon tendenziell weiter zu. Das Interesse an Autos ist auch vorhanden. Also es gibt schon eine Menge Indikatoren, die sagen, also China müsste eigentlich wieder sozusagen ans Laufen kommen. Aber die Realität sieht tatsächlich noch bescheidener aus.
Womit wir bei E-Autos wären, in China ja direkt auch Staatspolitik, alles auf den elektrifizierten Verkehr hin auszurichten. Sind denn die deutschen Autohersteller mit dem, was sie da im Angebot haben, dem chinesischen Konkurrenten, dem großen BYD, gewachsen?
Es sind eigentlich immer noch zwei Philosophien, wobei die chinesische kommt zurzeit besser zum Tragen. Die chinesische Philosophie ist relativ schnell Autos entwickeln, auch eine Batterietechnologie verwenden, die vielleicht noch nicht total ausgereift ist. Also man liest heute Morgen Schlagzeilen, dass es jetzt Batterien mit 1000 Kilometer Reichweiten gibt aus China. Da sind wir noch lange nicht in Deutschland. Und wenn ich unsere Prozesse so sehe, dann wird das auch noch eine Zeit lang dauern. Das heißt, der Chinese entwickelt schnell seine Autos, auch zum Teil sehr preiswerte Autos. Hat in Batterietechnologien ist er uns noch einfach eine ganze Ecke voraus. Der Deutsche entwickelt in seiner altbekannten Gründlichkeit Richtung Perfektion. Also die Ingenieure haben hier immer noch das Sagen und weniger die Kunden. Und diese Philosophien prallen im Moment noch aufeinander und führen eher dazu, dass China nach Vorsprung aussieht. Also es sieht so aus, als wenn China im Moment der Gewinner ist. Und das werden sie, glaube ich, auch die nächsten ein bis zwei Jahre tendenziell sein.
Ja, wenn man sich die Zulassungszahlen in Deutschland so anschaut, dann kann man ja auch eigentlich mutmaßen, wir haben es nicht so eilig mit E-Autos. Warum sind die in Deutschland so unbeliebt?
Ich muss sagen, wir haben drei Jahre lang einen richtigen Boom bei E-Autos erlebt, der auch phasenweise viel stärker war als erwartet. Also man hätte vor drei, vier Jahren, 2020, nicht geglaubt, dass wir so schnell auf zweistellige Marktanteile von E-Autos kommen. Wir haben Hybride, die machen fast ein Drittel des Marktes aus mittlerweile, was eigentlich ein riesiger Erfolgsstory ist. Und jetzt schlägt das Pendel aus verschiedenen Gründen auch mal zurück, was aber bei neuen Technologien auch gar nicht so ungewöhnlich ist. Jetzt gibt es plötzlich wieder die Vorbehalte derjenigen, die immer schon wussten, dass E-Autos Quatsch sind. Ja. Sie haben auch ihre Gründe dafür. Es gibt immer noch Nachteile. E-Autos sind immer noch vergleichsweise teuer. Das Angebot ist vor allem sehr überschaubar. Wenn ich mir jetzt ein Auto kaufen wollte, mir persönlich geht es auch gerade so aktuell, dann habe ich ein Angebot von in meiner Preisklasse vielleicht von 5 bis 10 E-Autos, aber von 50 Verbrennerautos. Und das Angebot ist immer noch relativ unattraktiv. Und das alles führt dazu, dass im Moment das Pendel wieder Richtung, ja, gegen das E-Auto zurückschlägt. Aber ich glaube, das ist ein Phänomen des Jahres 2024 und ist nicht eine komplette Trendveränderung.
Sind die Deutschen dazu skeptisch im Ausland, wenn man sich die Zahlen ja anschaut, verkaufen wir ja deutlich mehr E-Autos als im eigenen Land?
Ja, die Deutschen sind tatsächlich dabei, im Moment wieder zu den großen E-Skeptikern zu werden. Es sah eine Zeit lang nicht so aus, da haben wir eben einen Boom erlebt. Und jetzt kommt der deutsche Bedenkenträger und sagt, ach, das ist doch alles gar nicht so überzeugend. Es gibt doch viele Gründe dagegen und überhaupt die neben den Reichweiten auch das Netz an Ladestationen ist doch gar nicht ausreichend. Jetzt kommen plötzlich all diese Bedenken wieder zum Vorschein, die man also vor 5 Jahren schon mal diskutiert hat. Das ist schon ein erstaunliches Phänomen und das ist auch tatsächlich im Moment ein sehr deutsches Phänomen.
Das man im Ausland so nicht kennt.
Dass man in der Form nicht kennt, also in China sowieso nicht, aber auch in vielen westeuropäischen Ländern steigt die Nachfrage nach E-Autos auch im Moment und auch im Rest des Jahres.
Der inzwischen unabhängige Autoanalyst Jürgen Pieper.
Ja, vielen Dank auch von mir an dieser Stelle und Herrn Pieper natürlich viel Erfolg bei der Zulassungsstelle. Und Sami Ibrahim, schauen wir vielleicht nochmal zum Wochenschluss auf den Gesamtmarkt. Gestern hat ja ein Mitglied des Fed-Boards gesagt, dass es eventuell doch keine Zinssenkungen noch in diesem Jahr geben könnte. Hat das den Gesamtmarkt etwas gedämpft?
Ja, gedämpft ist diplomatisch ausgedrückt. Das Minus, ich lese mal vor, 253 Punkte aktuell. Das sind 1,4%. Der aktuelle Stand also bei 18.151 Punkten sah hier zwischenzeitlich sogar noch deutlich schlechter aus. Es sind natürlich auch noch zusätzlich die Arbeitsmarktdaten am Nachmittag, die aus den USA kommen, für die Fed eine enorme Rolle spielen. Und da will sich hier keiner außer Deckung wagen. Und man verkauft eben das, was man zuvor gekauft hat und nimmt die Gewinne schnell mal mit.
Und wir waren an diesem Markt die größten Verlierer?
Ja, tatsächlich die zuletzt gut gelaufen waren. Bayer beispielsweise -3%, Zalando -3%. Aber auch Vonovia ist eben ein Immobilienkonzern, der von niedrigeren Zinsen profitieren würde. Finden die nicht so schnell statt, wie man sich das gewünscht hat, dann schaut es da eben mau aus.
Und schauen wir nochmal auf den Ölpreis. Der bewegt sich ja sukzessive nach oben. Woran liegt das?
Das ist die Lage im Nahost. Es gibt da ja immer schärfere Töne und das hat den Ölpreis auf über 90 Dollar je Barrel getrieben. Da geraten natürlich Aktien wie die Lufthansa durch den hohen Ölpreis ins Wanken.
Und zum Schluss schauen wir noch auf Euro, auf den Anleihemarkt und auf das Gold.
Ja, der Euro weiter stark bei einem $0,0835. Die Umlaufrendite gesunken auf 2,40% und der Goldpreis hält sich bei 2.292 US-Dollar je Feinunze.
Vielen Dank an Samir Ibrahim an der Börse in Frankfurt. Während die US-Finanzministerin in China die Subventionspolitik der dortigen Regierung bespricht, ist der US-Außenminister Antony Blinken zu Gesprächen nach Brüssel gereist zum sogenannten EU-US-Handels- und Technologierat. Den gibt es seit 2021. Dieses Forum, das eher eine Art informelles Austauschforum ist, hat allerdings keine allzu konkreten Ergebnisse geliefert, wie Peter Kapern berichtet.
12 eng bedruckte DIN A4 Seiten. Das ist das Resultat nach 6 Sitzungen des Handels- und Technologierates, kurz TTC, den die EU und die USA vor bald 3 Jahren ins Leben gerufen haben. 12 eng bedruckte DIN A4 Seiten voller transatlantischer Übereinstimmungen und Verabredungen. Heute von beiden Partnern nach der letzten Sitzung des Gremiums im belgischen Löwen veröffentlicht, um vor allem mit einem Verdacht aufzuräumen, nämlich dass die Treffen der Handels- und Technologieexperten der US-Regierung und der EU-Kommission vor allem eines waren: ergebnislos.
What we've seen over the last 3 years is increasing alignment in our approaches to these issues. I think it also inspires us to continue this work.
Über die 3 Jahre habe man doch wachsende Übereinstimmungen in all diesen Bereichen erreicht, sagte US-Außenminister Antony Blinken nach dem Treffen. Und das inspiriere doch zur Fortsetzung der Arbeit. Ob es dazu aber wirklich kommt, das wird sich erst nach den Wahlen zeigen. Nach den Europawahlen, vor allem aber nach den US-Präsidentschaftswahlen. Ein Blick zurück. Nach der Trump-Präsidentschaft war das transatlantische Verhältnis auf einem Tiefpunkt angelangt. Beide Seiten hatten sich gegenseitig mit Strafzöllen und Gegenzöllen überzogen. Trump hatte rechtswidrig Aluminium und Stahl aus Europa mit Strafzuschlägen belegt, die EU im Gegenzug Zölle auf Harleys, Jeans und Bourbon verhängt. Dann der Wechsel zu Joe Biden und der Start des Handels- und Technologierates mit durchaus unterschiedlichen Hoffnungen. Die USA wollten Europa in eine harte Handels- und Technologiepolitik gegen China einbinden. Europa wollte die Strafzölle loswerden und Fortschritte Richtung Freihandelsabkommen erreichen. Nichts davon wurde wahr. Der Zollstreit ist mit einem vorübergehenden Abkommen nur vertagt und EU-Vizekommissionspräsidentin Margrethe Vestager unterstrich heute noch einmal, dass sich die Arbeit des TTC nicht gegen einen vermeintlichen weißen Elefanten im Raum richte.
There's only an elephant in the room if I have knitted it. It is not against someone, it is really pro a corporation and I think we have actually delivered.
Beim TTC gehe es nicht gegen irgendjemanden, sondern um eine bessere Kooperation miteinander, so Vestager. Und die sei erreicht worden, wie die 12 DIN A4 Seiten belegen sollen. Da finden sich die Übereinstimmungen beim Umgang mit künstlicher Intelligenz, eine Kooperation bei Quantenrechnern ebenso wie in der Biotechnologie und bei der Entwicklung von 6G. Viele Absichtserklärungen im Technologiebereich, aber keine Fortschritte im Handelsbereich. Der Handelsteil des TTC sei tot, der Technologieteil sterbe gerade, so zitierte Politico dieser Tage einen EU-Diplomaten. Und dann tauchte er doch noch auf, der weiße Elefant im Raum. US-Handelsministerin Gina Raimondo führte ihn herein.
The Chinese wake up every day trying to figure out how they can access our most sophisticated technology, including chips, which means we have to wake up every day just as motivated.
Jeden Tag wachen die Chinesen auf und versuchen auszutüfteln, wie sie an unsere besten Technologien inklusive Chips herankommen können, sagte sie. Konstante Kooperation und Wachsamkeit seien nötig, um den Zugriff vor allem des chinesischen Militärs auf westliche Hightech zu unterbinden. Und schon deshalb lohne sich die Fortsetzung der Arbeit des TTC nach den Wahlen.
Peter Kapern über weiße Elefanten in Brüsseler Verhandlungsräumen. Und wir bleiben auf der EU-Ebene, genauer bei den EU-Wirtschaftshilfen. Gestern kam es in mehreren EU-Ländern zu einer Razzia wegen eines möglichen Missbrauchs von Corona-Hilfsgeldern. Paul Vorreiter dazu.
In Italien, Österreich, Rumänien und der Slowakei hat es Dutzende Durchsuchungen gegeben, teilte die Europäische Staatsanwaltschaft in Luxemburg mit. Insgesamt wurden 22 Personen festgenommen. Im Visier der Ermittler war eine mutmaßliche kriminelle Vereinigung, die über ein Netzwerk fiktiver Unternehmen 600 Millionen Euro an EU-Corona-Hilfen beantragt und unterschlagen haben soll. Die Finanzbehörden in Italien beschlagnahmten die Vermögenswerte. Den Verdächtigen wird ebenso Geldwäsche großer illegaler Gewinne vorgeworfen. Viele der Beschuldigten sind bereits vorbestraft. Die Corona-Hilfen aus dem Aufbauprogramm Next Generation EU hatten einen Umfang von mehr als 800 Milliarden Euro und sollten helfen, die Wirtschaft in den EU-Staaten wieder anzukurbeln. Italien wurde von der Pandemie schwer getroffen und hatte mit fast 200 Milliarden Euro die größte Summe aus dem Fonds bekommen.
Paul Vorreiter. Und wie jeden Freitag kommen wir hier zu unserem Firmenporträt. Millionen Amerikaner, die am unteren Ende der Einkommenspyramide stehen, gar nicht arbeiten können oder im Ruhestand sind, sie leben in Wohnwagensiedlungen in sogenannten Trailerparks. Und obwohl man bei Trailerparks eher an informelle Wohnverhältnisse denkt, haben sie das Interesse des formellen Finanzsektors von Finanzinvestoren geweckt. Für die Bewohnerinnen und Bewohner kann das üble Folgen haben. Im Firmenporträt stellt Heike Wipper führt Equity Lifestyle Property vor. Der US-Konzern betreibt Trailerparks.
Good morning and thank you for joining us today.
Begrüßte Marguerite Nader kürzlich Anleger auf einer Quartalskonferenz. Sie leitet Equity Lifestyle Properties. Mit 450 Wohnwagenparks und Campinganlagen der größte Betreiber des günstigsten Wohnmodells in den USA. Je größer die Wohnungsnot, desto besser das Geschäft.
The underlying customer demand remains solid.
Das Unternehmen aus Chicago mit 4.200 Mitarbeitern verspüre auch weiterhin eine stabile Nachfrage, sagte die 55-jährige Nader. Sie leitet den Immobilienfonds seit 11 Jahren, ist aber schon mehr als doppelt so lang bei ihm tätig. Sein Geschäftszweck?
We want everyone to feel welcomed home, including you.
Ein Zuhause, in dem sich alle Menschen willkommen fühlen, behauptet zumindest die Werbung. Der Werdegang der Firma begann, nachdem der damalige US-Präsident Ronald Reagan Regierungsgelder für Sozialwohnungen strich und der Immobilieninvestor Sam Zell die Trailerparks als besonders renditestark erkannte. Er gründete die Firma. Innerhalb der nächsten 20 Jahre erhielt sie Garantien für zinsgünstige Kredite von der US-Regierung. Diese sollten günstiges Wohnen fördern. Er kaufte über 300 Trailerparks, die auch heute noch oft als letzte Station vor der Obdachlosigkeit für jene Amerikaner gesehen werden, die weder Zeit noch Mittel haben, um finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Rentner und Geringverdiener. Nach dem Kauf erhöhte Equity Lifestyle oft die Gebühren und Stellplatzmieten für die Trailerbesitzer. Diese hatten zwar das Dach über dem Kopf gekauft, für einen Preis, der um ein Drittel günstiger als der Preis eines Einfamilienhaus ist, nicht aber den Boden, auf dem der Wagen steht. Und dafür müssen sie nun immer mehr bezahlen. Umziehen können sie nicht, weil der Transport ihres Heims hohe Kosten mit sich bringt, die sie sich nicht leisten können. Von Kritikern wurde der im vorigen Jahr verstorbene Milliardär Sam Zell als Ausbeuter von Omas beschimpft. Aber weitere Übernahmen blieben nicht aus, denn Trailerparks gelten als krisenfeste Investition. Laut Wall Street Journal kletterte der Aktienpreis des Unternehmens in den 12 Jahren nach der Finanzkrise von 2009 um fast 1200% nach oben. Gleichzeitig kämpfte Equity Lifestyle in Kalifornien gegen Mietenregulierung mit viel Erfolg. So verloren einige Trailerbewohner ihr Zuhause. Dennoch profitiert Marguerite Nader weiterhin von Neuzugängen, die aus Angst vor steigenden Miet- und Hauspreisen in die Parks flüchten.
We continue to experience robust demand for the lifestyle our communities provide, with 905 new home sales during 2023.
Sie sagt, ihr Unternehmen habe voriges Jahr 905 neue Unterkünfte verkauft und sie wolle noch viel mehr Menschen in die Lebensform locken, obwohl diese in der Vergangenheit immer wieder mit Vorurteilen und sozialen Stigmata bedacht wurde. Kritiker wie George McCarthy vom Lincoln Institute of Land Policy, einem Think Tank in Massachusetts, halten das für eine schlechte Idee.
Equity Lifestyle doesn't really seem to care that much about the residents. If you look at Dem Unternehmen sind die Parkbewohner eigentlich egal. In vielen Klagen werfen sie ihm vor, die Parks schlecht zu verwalten. Abwassersysteme sind kaputt. Die Infrastruktur ist schlecht und die Wartung ist mangelhaft. Wall Street hält eine Pistole an die Schläfe der Parkbewohner. So die Schlagzeile voriges Jahr im linksliberalen Magazin Jacobin. Es wirft großen Trailerparkbesitzern der Wall Street wie Equity Lifestyle und Blackstone vor, Millionen von Bewohnern, so wörtlich, gnadenlos auszubeuten und regelmäßig Zwangsräumungen durchzuführen. Hinzu kommt, sagt Andy Rumberg, Experte für Wohnungswesen beim Urban Center, einem Forschungsinstitut in Washington. Sie können die Parks einfach schließen und was komplett Neues dahinstellen, wenn sie wollen. Sie sind ein privates Unternehmen und keinem Wohn- oder Mietrecht unterstellt. Während immer mehr Bewohner von Trailerparks, die noch nicht von Wall Street-Firmen übernommen wurden, Genossenschaften gründen, die das Land und die Trailer besitzen, stellen sich Firmenleiterin Marguerite Nader noch ganz andere Probleme in den Weg. Zum Beispiel werfen Bewohner Equity Lifestyle in einer Sammelklage vor, es habe sich unerlaubt mit anderen großen Parkbesitzern abgesprochen und über Jahre hinweg zu hohe Mieten berechnet. Ein unglaubwürdiges Argument, kontert das Unternehmen. In Wirklichkeit hätten höhere Kosten zu den steigenden Mieten beigetragen, behauptet es. Marguerite Nader hat also noch viel zu tun. Weil die Parkbewohner aber pünktlich ihre Mieten bezahlen und sie die Dividende wieder einmal angehoben hat, glauben Experten wie George McCarthy, dass Equity Lifestyle auch weiterhin ein Liebling der Anleger bleibt, auf Kosten von Ruheständlern und Geringverdienenden.
Heike Wipper führt mit dem Porträt eines Betreibers von Trailerparks. Und am Schluss der Sendung schauen wir noch einmal in die Kommentarspalten der Wirtschaftspresse. Dabei geht es unter anderem um die US-Ausfuhrbeschränkungen für Mikrochips, ein weiterer Bestandteil des Handelsstreits mit China.
Die Süddeutsche Zeitung erinnert an den Verkaufsstart der Telekom-Aktie im Jahr 1996, vor inzwischen 10.000 Tagen. Die T-Aktie entfachte einen Börsenboom, wie es ihn vorher und seither in Deutschland nicht mehr gegeben hat. Millionen Bundesbürger ließen sich durch eine beispiellose Werbekampagne aufs Parkett locken. Sie hätten keinen besseren Zeitpunkt erwischen können, weil gerade der Technologie-Hype Fahrt aufnahm. In diesem Zuge stieg auch der Wert der T-Aktie bis zum Jahr 2000 um das Siebenfache. Viele Deutsche wähnten sich reich. Wenige Tage später war der Spuk vorbei. Die T-Aktie fiel auf die Hälfte des Wertes. Die erste Lehre, die Anleger heute daraus ziehen können, ist, niemals auf einen Hype um eine einzelne Aktie hereinzufallen. Die zweite Lehre hängt damit zusammen. Was hoch steigt, kann tief fallen. Die dritte Lehre ist eine psychologische. Viele T-Aktionäre waren nach dem Absturz tief frustriert und sagten sich nie wieder Aktien. Das war ein großer Fehler, wenn man sieht, welche enorme Entwicklung die Börse genommen hat. Die Wirtschaftswoche kommentiert die Ausfuhrbeschränkungen der USA auf Halbleiter, die gerade verschärft wurden. Die Verschärfung beweist, wie kompliziert der Handelskampf mit Sanktionen ist und wie selten er gelingt. Dass die USA so schnell nachbessern müssen, liegt vor allem daran, dass die Probleme der ersten Sanktionsrunde schon nach kurzer Zeit offensichtlich wurden. So häuften sich zuletzt Berichte, China nutze zunehmend die etwa in PCs verbauten Gaming-Chips, um seine Industrie zu versorgen. Zudem wurden wohl Forschungsinstitute genutzt, um über Umwege Hochleistungschips für die Industrie zu organisieren. Gegen diese Schleichwege gehen die USA nun vor. Wie die neue Sanktionsrunde wirkt, ist noch unklar. Sicher ist nur, auch danach werden sich Wege finden, sie zu umgehen.
Und das war Wirtschaft am Mittag für heute. Hier im Anschluss nach den Nachrichten hören Sie in Deutschland heute unter anderem vom Rettungsplan für die Solarproduktion der Firma Meyer-Burger in Freiberg. Diese Sendung finden Sie auch wie immer in der Deutschlandfunk-Audiothek-App und auf allen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Markus Wolf. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft.